Du bist Gottes geliebtes Kind. Vergiss das nie. Und Gott hat großartige Gedanken über dich. Gedanken des Friedens. Gedanken, dass er dir Dinge schenken möchte. Das Erste, was wichtig ist, ist überhaupt dieses Geschenk anzunehmen. Christ zu werden. Christ wird man nicht dadurch, dass man irgendwo auf einem Papier steht, ich bin Mitglied einer Kirche. Jemand hat mal gesagt, du wirst auch nicht zum Auto dadurch, dass du dein Bett in die Garage stellst. Christ wirst du dadurch, dass du dich diesem Gott öffnest und sagst, komm, komm in mein Leben. Ich leg dir all meine Sünde, all meine Fehler hin. Und ich nehme dein Geschenk an, dass ich dein Kind sein darf. Ich nehme deinen Schnuller an, den du mir hinhältst. Danke, Jesus, danke für dieses neue Leben, was du mir bereitwillig schenkst. Und ich möchte es annehmen. Das ist der Anfang eines Lebens als Christ. Und Gott sagt, das ist wie eine Geburt und es geht los in ein neues Leben hinein. Ein Leben. Er möchte dein altes Leben nehmen und verändern. Sich so Gott zu öffnen, ist keine Zauberformel. Von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Sondern Gott sagt, das ist wie eine Geburt. Und du darfst wachsen im Vertrauen zu ihm. Du darfst ihn immer mehr kennenlernen. Und du darfst heranreifen. In meiner Predigt heute werden wir uns damit weiter beschäftigen, was wirklich wichtig ist. Wir werden auf dieser Grundlage heute uns die Frage stellen, worauf es ankommt in meinem Leben und in deinem Leben. Worauf kommt es wirklich an? Heute kann ein ganz wichtiger Tag für dich sein. Egal, ob du am Anfang eines Glaubenslebens stehst oder ob du schon viele Jahre mit Gott unterwegs bist. Mit dem Thema heute hängt alles zusammen. Davon hängt ab, zum Beispiel, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Aber auch davon hängt ab, wie bedeutungsvoll dein Leben hier auf der Erde sein wird. Welche Spuren willst du auf dieser Erde hinterlassen? Soll das, was man am Ende deines Lebens über dich sagt, etwa so lauten? Ja, er war treu, aber so unauffällig. Man hat ihn eigentlich gar nicht bemerkt. Und wäre er nicht da gewesen, so hätte das bei uns in der Familie, bei uns auf der Arbeit, bei uns keinen Unterschied gemacht. Oder willst du lieber hören am Ende deines Lebens, durch dich wurde mein Leben verändert. Du bist in die Finsternis meines Daseins gekommen. Du warst da für mich. Du bedeutest für mich und für andere so unwahrscheinlich viel. Du hast den Unterschied in unserem Leben bewirkt. Danke dafür. Ich denke, es ist klar, welchen Satz jeder von uns hören möchte von den beiden. Gott hat dich nicht geschaffen für die Bedeutungslosigkeit. Gott hat dich geschaffen, Gott hat uns geschaffen, dass wir Siege erringen und die Finsternis weicht. Er hat uns geschaffen, dass wir Licht und Salz sein sollen. Dort, wo wir sind, dort soll es hell werden. In dem Bibeltext heute steckt die Antwort darin, worauf es wirklich ankommt. Es ist keine Stelle, die dir grenzenloses Glück verspricht, die dir nie endende Freude verspricht, aber sie zeigt dir den Weg, auf den du dich begeben kannst, damit dein Leben einen Unterschied ausmacht. Wem aufgefallen ist, hier am Eingang habe ich schon hingeschrieben, und das sind auch die Verse, die uns in der Fasten- und Gebetswoche beschäftigt haben. Aber ich möchte mit euch nochmal diese ganze Stelle anschauen. Ich lese vor Matthäus 22, Abvers 34. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ist immer gut, in der eigenen Bibel mitzulesen. Ansonsten haben wir es auch hier. Matthäus 22, Abvers 34. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus hat den Sadduzäern das Maul gestopft oder, wie es modern heißt, sie zum Schweigen gebracht. Jesus war kein harmloser Zeitgenosse. Er konnte richtig gefährlich werden. Wenn er losgelegt hat, war schnell alle menschliche Weisheit zu Ende. Er hat klare Worte gefunden gegen diejenigen, zum Beispiel, die die Auferstehung von den Toten abstritten, die Sadduzäer. Hey, es gibt ein Leben nach dem Tod. Gott wird, wenn du an ihn glaubst, dich zu einem ewigen Leben in seiner Nähe auferwecken. Gott wird die Toten auferwecken. Und die einen werden gehen ins ewige Leben und die anderen in die ewige Gottesferne, so wie sie sich entschieden haben. Deswegen ist die Entscheidung hier auf dieser Welt so wichtig. Und ich möchte bei Gott dabei sein. Das gefiel den Pharisäern, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hat. Nun, es war nicht sehr häufig, dass die Pharisäer einer Meinung mit Jesus waren. Aber hier war das so. Doch darauf ruhten sich die Pharisäer nicht aus. Jesus ließ sich nicht von ihnen kontrollieren. Sie haben das versucht, aber Jesus ließ sich nicht von den Pharisäern kontrollieren. Und wenn jemand sich nicht kontrollieren lässt, muss man ihn beseitigen. Ihr Ziel war es, Jesus eine Irrlehre nachzuweisen und ihn zu Fall zu bringen. Das ist schon verrückt. Menschen bringen Zeit, Arbeitsaufwand, viel politisches Kalkül und viel Gehirnschmalz ein, nur wenn jemand außerhalb ihres Kontrollradiuses ist. Und dabei ist es egal, wie sehr Jesus vielleicht recht haben konnte. Man konnte Jesus nicht kontrollieren und so wurde er zum Feind. Kontrollverlust ist bis heute eine häufige Ursache für Streit und Entzweiung. Kennt das vielleicht der ein oder andere von euch? Wenn ich nicht die Kontrolle über den anderen habe, dann, ja, was mache ich dann? Dann müsste ich ja vertrauen, ohne zu wissen, dass es gut geht. Aber ich will doch, dass es gut geht. Und wenn ich ihn nicht kontrollieren kann, dann muss ich ihn beseitigen. Diesen Faktor ausschalten. Wir haben dazu ganz unterschiedliche Strategien entwickelt. Das fängt bei kleinen Kindern schon an. Ein 3-jähriger Junge weiß schon ganz genau, wie er die Mama dazu bekommt, dass sie ihm im Supermarkt den Lolli kauft. Der Junge übt auf einer gewissen Hinsicht Kontrolle aus. Arbeitskollegen erzählen sich gewisse Stories, was sie mit einem neuen Mitarbeiter erlebt haben. Was der wieder gemacht hat. So behält man seine Position in der Gruppe und erleidet keinen Kontrollverlust. Und wenn uns die Kontrolle entgleitet, was tun wir? Die Pharisäer hatten damals auch die Wahl. Waren sie bereit, Jesu mit seinen Ansprüchen, der von Gott gesandte Messias zu sein, zu vertrauen? Oder begannen sie ihn zu bekämpfen? Das sind nämlich die beiden Möglichkeiten, die man ganz grob gesagt hat, wenn man jemanden nicht kontrollieren kann. Entweder man vertraut oder man bekämpft. Und so beginnen sie alles Denken da einzusetzen, um Jesus auszuschalten. Und so beschlossen sie, einen führenden Theologen hinzuschicken. Es war nicht einmal nur ein Schriftgelehrter, sondern hier im Text steht, er war Gesetzeslehrer. Heute würden wir sagen, der hat nicht nur 3 Monate Bibelschule besucht, sondern er hat seinen Doktor in Theologie gemacht. Wir sehen, den Pharisäern ist es sehr ernst. Sie greifen zu wirklich starken Geschützen. Was will schon ein Zimmermann namens Jesus, der ein paar kluge Reden gehalten hat, gegen so ein Schwergewicht an theologischer Intelligenz tun? An dieser Stelle sehen wir, wie sich eine Prophetie erfüllt aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 2. Da steht, und sie halten Rat gegen deinen Gesalbten. Dieser Doktor der Theologie kommt also zu Jesus und fragt ihn, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Ich weiß nicht, was haben die Pharisäer wohl für eine Antwort erwartet? Wir wissen es nicht. Nur eins verrät uns die Bibel. Diese Frage war darauf ausgelegt, für Jesus als Falle zu dienen. Eigentlich wäre die Antwort ja klar gewesen. Für die meisten rabbinischen Schriftausleger war klar, an höchster Stelle steht ein Satz aus dem Schema Israel, aus dem Glaubensbekenntnis Israels. Wir lesen im 5. Buch Mose davon. Höre Israel, 5. Buch Mose, Kapitel 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Die Textstelle geht weiter. Man soll das Ganze seinen Kindern erzählen, weitergeben. Dieses Schema Israel haben gläubige Juden 2-mal am Tag gebetet. Und viele israelitische Märtyrer aller Zeitepochen sind mit diesem Glaubensbekenntnis auf ihren Lippen gestorben. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Ich sehe förmlich vor meinem inneren Auge, wie dieser Gesetzeslehrer nickt. Mit ganzer Hingabe. Ja, Jesus wusste, worauf es ankam. Und mit ganzem Verstand. Moment mal. Jesus, was hast du da gesagt? Von ganzem Verstand? Im Buch Mose steht, du sollst Gott lieben mit Herz, der Sitz deiner Willensentscheidung, mit Hingabe, dem Schwung deines Lebens und mit ganzer Kraft. Hier greift Jesus in seiner messianischen Autorität ein und ersetzt Kraft durch Verstand. Alle 3 Evangelien, die diese Geschichte erzählen, Matthäus, Markus und Lukas, sind sich da einig. Jesus ist vom überlieferten Wortlaut abgewichen und ersetzt aus seiner großen Autorität heraus einfach das letzte Wort. Was für eine Frechheit! Der biegt die Bibel um. Was ein Mensch nicht darf, darf Jesus als die höchste Autorität, der Messias. Er ist das Wort Gottes. Ich möchte ihm zurufen, Jesus, was tust du nur? Und vor allem, warum tust du das? Ich glaube, Jesus ging es um den Gesetzeslehrer ganz persönlich, mit dem er sprach. Jesus blickte hinter seine Fassade und erkannte den Menschen. Er sah seine Motive und Ziele und Jesus landete seinem Pfeil treffsicher im Schwarzen. Dieser Doktor der Theologie hat zusammen mit anderen Pharisäern so viel Kraft in ausgeklügelte Denksysteme investiert, dass dafür Gott lieben gar kein Raum mehr war. So sagt Jesus, liebe Gott mit deinem Verstand. Setze ihn nicht ein, um mir eine Falle zu stellen. Hey, komm zu Gott zurück! Im Markus-Evangelium lesen wir davon, dass der Theologe getroffen Jesus recht gab. Die Falle war wie eine Seifenblase zerplatzt. Und Jesus sieht tiefer in sein Herz hinein und bescheinigt diesem Theologen, du bist nicht weit vom Reich Gottes weg. Ein bisschen noch und das Entscheidende wird in deinem Leben passieren. Das Erste, was ich möchte, was du heute aus dieser Predigt mitnimmst, ist, dass du alles daran setzt, Gott zu lieben. Wenn du merkst, dass etwas anderes dir viel deiner Aufmerksamkeit in Besitz nimmt, dein Denken in Besitz nimmt, so kehre zurück zu Gott. Dein Denken, mit deinem Denken sollst du Gott lieben. Er liebt dich, so wie du bist. Der Schnuller symbolisiert, du darfst sein Kind sein. Er hat dich zuerst geliebt. Und jetzt bietet er dir es dir an und möchte, dass du neu umkehrst zu ihm. Vielleicht bist du bisher eigene Wege gegangen. Du hast deine Kraft in dein eigenes kleines Leben gesetzt. Doch Gott bietet dir etwas Größeres an. Wenn du zu mir umkehrst, werde ich dich nicht hinausstoßen. Oder vielleicht bist du auf deinem Weg mit Gott als Christ von seiner Seite abgewichen und hast ihn aus den Augen verloren. Dadurch kostet dich Gemeinde und die sogenannten Glaubensgeschwister so viel Kraft. Gott sagt dir heute, kehre zurück zu mir. Liebe mich mit deiner Kraft, die du bisher gebraucht hast, um dich über Sachen aus der Gemeinde zu ärgern. Liebe mich und ich werde deinem Leben eine neue Wendung geben. Gott liebt dich bereits so unermesslich, so sehr, dass er Jesus für dich am Kreuz hat sterben lassen. Er liebt dich so sehr, dass er so viele himmlischen Segnungen für dich bereithält. Und er befähigt dich, durch seine bedingungslose Liebe selbst anfangen können zu lieben. Nimm das an. Dieses Angebot steht heute vor dir. Jesus landete einen Volltreffer. Dem Gott lieben, mit deinem ganzen Denken, er landete einen Volltreffer bei unserem lieben Doktor der Theologie. Aber damit war es Jesus noch nicht genug. Ich weiß nicht, Jesus hat so eine Art an sich. Wenn er erstmal einen Treffer landet, und das hat er meines Wissens nach immer gemacht, dann setzt er nochmal nach. Er setzt also noch einen oben drauf und sagt, ein zweites ist genauso wichtig. Jesus wagt es, neben das Schema Israel eine zweite Sache zu stellen. Etwas, was genauso wichtig ist. Das, was jetzt kommt, Jesus nimmt dieses und erhebt es in den Adelstand. Das, was jetzt kommt, ist genauso wichtig, wie den allmächtigen Gott zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist genauso wichtig, deinen Nächsten zu lieben, wie Gott zu lieben. Es ist genauso wichtig, dich selbst zu lieben, wie Gott zu lieben. Jesus greift zum 3. Mose Kapitel 19. In diesem Abschnitt des Gesetzes geht es darum, dass Gott uns zeigen möchte, wie geheiligtes Leben im Alltag ausschaut. Lest mal das Kapitel nach. Es lohnt sich. Man muss es nur ein bisschen in unser Lebensumfeld übersetzen. Du bist halt kein Ackerbauer, dem man erklären muss, also zwei verschiedene Samensorten säen nicht gemeinsam aus. Da wird das Ernten schwierig, wenn du Mais und Getreide zusammen aussäst. Übersetze es in dein Lebensumfeld. 3. Mose Kapitel 19. Lies das ruhig mal zu Hause nach. Und in dem Zusammenhang steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot ist dem Gottlieben Gebot gleich. Jakobus geht in seinem Brief so weit, dass er sagt, dass Gottes Liebe unecht ist, wenn sie keine aktiven Handlungen hervorbringt. Wenn du nur theoretisch Gott liebst, dann liebst du ihn gar nicht. Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Und im 1. Johannesbrief lesen wir 1. Johannes 4, Vers 7a, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Und Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Aber vergiss nicht, diese ganzen Forderungen, die ich dir gerade sage, Gott zu lieben und deine Mitmenschen zu lieben, dich selbst zu lieben, hat eine Grundlage. Johannes schreibt auch im 4. Kapitel dazu, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Schlüsselverständnis. Wir können andere lieben, weil Gott uns einen Schnuller geschenkt hat. Weil Gott sagt, ich liebe dich. Und dieser Schnuller steht nicht, um dich irgendwie zu belullen, irgendwie noch zu beruhigen, sondern sie steht als Symbol, dass du Kind Gottes bist. Weil Gott dir seine Liebe schenkt, kannst du lieben. Er fordert nichts von dir, was er dir nicht vorher selbst gegeben hat. Darum öffne dich seiner Liebe. Du kannst lieben. Er will dich damit beschenken. Du wirst dich und andere lieben können. So schreibt Walter Grundmann in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium: Das Doppelgebot der Liebe ist nicht nur die Hauptsache des Gesetzes, sondern seine Voraussetzung und sein Grund. Ich möchte das nochmal vorlesen. Walter Grundmann schreibt in seinem Buch: Das Doppelgebot der Liebe ist nicht nur die Hauptsache, das Wichtige vom Gesetz, sondern es ist überhaupt die Voraussetzung und der Grund. Diese beiden gleichrangigen Gebote tragen die anderen Gebote keimhaft in sich, wie Kerne in einem Apfel. Ihr könnt euch das so vorstellen. Die rabbinische Schriftauslegung von Israel war damals so, dass sie die 613 Gesetze des Alten Testaments, 613 Gesetze gibt's. Und es ist gut, wenn man die alle kennt. Wir tun uns schon bei 10 schwer, 10 Gebote. 613 Gesetze im Alten Testament. Und die rabbinische Schriftauslegung ging dahin, dass sie diese Gesetze genau zerlegt hat und begann zu ordnen nach ihrer Wichtigkeit. Jesus hingegen nimmt an dieser Stelle das gesamte Gesetz in seiner Gesamtheit und gibt ihm eine Richtung. Er sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles erfüllt. Jesus zerschneidet nicht den Apfel und pult jeden Kern raus, 613 Gesetze. Jesus gibt dir den ganzen Apfel und sagt, hier, das ist das Maßgebliche, das Wichtige in deinem Leben. Und das ist möglich, sagt die Bibel, weil Gott es dir möglich macht. Du musst das nicht aus eigener Kraft tun. Wenn du als Christ leben willst, als jemand, der Jesus nachfolgt, dann musst du nicht bei jeder Kleinigkeit fragen, darf ich das als Christ? Sondern die Richtung Jesu für dein Leben, du darfst die Richtung Jesu für dein Leben aufgreifen und dich an seiner Liebe orientieren. Frag dich also in deinem Leben, was würde Gott an meiner Stelle tun? In dieser bedingungslosen Liebe, die sich selbst gibt, liegen alle Antworten. Wenn du in deinem Leben, du musst keine 613 Gesetze befolgen, sondern wenn du in deinem Leben fragst, was würde Gott an dieser Stelle tun? Liebe ich damit Gott? Liebe ich damit den anderen? Und liebe ich damit mich selbst? Damit ist wirkliche Liebe gemeint, keine pervertierte. Bist du bereit, Gott zu lieben? Wenn du merkst, dass deine Kraft anderswohin abfließt in deinem Leben, dann lass dein Denken von Gott erneuern. Gott wird dir einen neuen Blick für deinen Arbeitskollegen schenken. Er ist plötzlich nicht mehr der Eindringling, den du unter Kontrolle halten musst. Du kannst ihn als einen Menschen sehen, den Gott genauso liebt wie dich und der genauso wie du das Evangelium braucht, die Siegesbotschaft Gottes, damit du und er nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn du deine Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde ansiehst, du kannst dich ja mal umschauen, dann schau sie ebenfalls durch die Augen Gottes an. Dann brauchst du keine 613 Vorschriften mehr, die dir erklären, was du in jedem Einzelfall mit deinen Glaubensgeschwistern tun sollst. Jesus möchte dir eine Richtung geben. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deinem Denken und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Darauf kommt es an. Das wird den Unterschied in deinem Leben machen. Amen.